Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bleiben Sie die nächsten zwei Stunden bei uns. Wir haben einen super Gast, wir haben eigentlich immer super Gäste, aber auch heute haben wir einen super Gast. Es geht los mit The Style Council Paris Match. Radio 1, die Hörbar Rust, The Style Council waren das, The Paris Match. Und wer bei mir heute zu Gast ist, erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Anke Engelke, 51, Schauspielerin und eine der bekanntesten, lustigsten Frauen Deutschlands. Dabei kam sie im kanadischen Montreal zur Welt, mit dem eindeutigen Pluspunkt, dreisprachig aufzuwachsen. Ab 1971 dann in Rösrath bei Köln. Anke singt für ihr Leben gern, auch im Chor. Dort sticht sie hervor und wird mit 11 fürs Radio, wenig später dann fürs Fernsehen entdeckt. Das Mädchen moderiert eigene Sendungen, interviewt internationale Stars und brennt sich unauslöschlich ins kollektive Bewusstsein einer ganzen Generation ein. Spätestens durch ihre Auftritte in der Sat.1-Wochenshow vor nunmehr 20 Jahren. Seither gibt es die verschiedensten Formate mit Anke Engelke. Ob nun die ausgezeichneten Blind Dates mit Olli Dittrich, lustige Filme in Ladykracher oder das kleine feine Format Anke hat Zeit. Die Parodie und das, was man Comedy nennt, ist das eine. Aber auch die klassische Schauspielerei ist ein wichtiger Teil ihres Berufes. Zu all dem und vielem sonst soll sie uns so viel wie möglich erzählen, wie in zwei Stunden hörbar gerade reinpassen. Endlich ist sie mal hier, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Anke Engelke, an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Danke, Bettina, da stimmte ja alles.
Na, Gott sei Dank.
Wirklich, denn oft kursiert Quatsch oder sachlich Falsches über mich.
Mann, siehst du scheiße aus mit der neuen Brille.
Ich? Echt? Findest du die nicht gut?
Oh Mann, das kann doch nicht sein. Hä? Du musst jetzt sagen, ich habe gar keine neue Brille.
Ich habe gar keine neue Brille.
Aber mein Lieblingswitz. Ja, dein Lieblingswitz. Oh, sag mal, was ist denn das?
Das wundert dich jetzt aber, wie unflexibel und doof ich bin.
Nein.
Ja, das war jetzt nicht in eurer Introduktion drin, dass ich schwerer von KP bin, als man das vermuten würde.
Und vor allen Dingen, was der Hörer jetzt denkt. Wie startet die denn die Sendung? Wir müssen jetzt sozusagen nochmal anfangen. Also, Mann, siehst du scheiße aus mit der neuen Brille.
Ich habe aber gar keine neue Brille.
Aber ich...
Super. Das ist ein ganz toller Witz. Der ist ganz, ganz toll. Ich bin so schlecht im Witze erzählen. Aber die Zeiten sind auch vorbei, da Menschen mich baten, Witze zu erzählen. Das ist ganz schön. Das hörte auf vor einigen Jahren. Also es gab noch so nach, wen möchte man das nicht nennen, aber so, so Reste, die was mit der Wochenshow zu tun hatten. Resterwartungen vielleicht, dass ich jemand sei, der aus dem Stegreif ein zweistündiges Abendprogramm füllen könnte mit lustigen Anekdoten. Und haben Sie das gestern auch gelesen und so? Hm.
Aber zumindest wird man wahrscheinlich überall, wohin du kommst, erwarten, dass du so eine Juxkanone bist, dass du wirklich richtig witzig bist und zu allem irgendwas Originelles zu sagen hast.
Das ist immer sehr frustrierend für alle. Nicht nur für mich, auch für die anderen, die vielleicht eine Erwartungshaltung haben, weil ich natürlich genauso lustig oder unlustig bin wie andere Menschen, andere normale Menschen auch. Ne? Also ich kenne das ja, dass Menschen mir schreiben und sagen, übrigens, ich bin zu Hause. Also die Leute lachen sich kaputt und ich würde einfach gerne bei Ladykracher mitmachen. Ich glaube, ich wäre die Richtige. So, und dann, was sagst du denn dann? Dann sage ich so, ja okay, aber ich bin genauso lustig oder unlustig wie du auch. Ich kann es nur wahrscheinlich besser auf Bitte machen.
Humor finde ich, also je älter ich werde, weiß ich gar nicht, aber in dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, weiß ich.
Bist du älter oder jünger als ich? Ich bin Jahrgang 65.
Ich bin 67.
Okay.
Ein Hauch jünger, obwohl man es nicht sieht.
Wir haben uns, nee, mir kommt es immer vor, du seist schon länger im Geschäft als
schön
ich.
Schön gesagt. Ja. Ohne Witz. Ich war damals schon in den Stummfilmen. Du hast mich ja schon als, du hast mir schon einen Autogrammwunsch.
Du machst das noch länger als ich, nein?
Ich weiß gar nicht. Sag mal, noch länger als du? Wie soll das denn gehen? Du hast als Kind angefangen.
Stimmt auch wieder. Hast du auch wieder recht. Hast du auch wieder recht, Bettina. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe ja echt früh angefangen. Stimmte ja in der Informatik vorher, wa? Übrigens, ganz lustig, das heißt bei euch an der Hörbar. Das hier ist also eine Bar, an der man steht.
Ja,
es ist nicht das...
Ich bin auch so hin und her gerissen. Mariam möchte, dass sie an der sagt und ich fühle mich so in der. In der Hörbar ist aber auch Quatsch, oder?
Aber auch das finde ich ist für mich kein Substantiv. Hörbar ist für mich ein Adjektiv. Das ist hörbar, was hier passiert.
Da hörbar, müssen wir, spürbar, ja, da müssen wir raus.
Komm.
Ich will zurück zu meinem...
zum alten Titelnamen. Hello Again.
Hello Again. Wie hieß deine erste? Du hattest so einen lustigen...
Achtung, ich hatte ganz lustig. Meine erste hieß Moment mal.
Ach genau.
Da führte ich die ersten Telefoninterviews, beziehungsweise man interviewte mich. Das war auch bizarr. Man interviewte mich am Telefon. Erzähl doch mal, so Schülerzeitung, flinke Feder. Erzähl doch mal, Anke, wie heißt denn deine Radiosendung? Und dann sagte ich natürlich, wahrheitsgemäß, Moment mal. Und dann kam ein langes Schweigen am Telefon. Ach so, musst du überlegen, wie die... Nein, Moment mal. Ja, ich warte. Das ist halt ein bisschen lustig. Und dann war ich auch Teil einer Crew, die eine andere witzige Radiosendung schmiss. Die hieß Schule aus, Radio an.
Ja,
so, guck mal. Und
ja.
Der Chor, in dem ich sang, hieß die Sonntagskinder. Und das Lied, mit dem ich hier Nummer 1 war, mit Kollegen und Kolleginnen in der ZDF-Hitparade, hieß das Lied von Manuel. Die Gruppe hieß Pony. Es ist alles ganz schlimm, Bettina.
Eigentlich,
und ich finde es nicht gut, dass du mich drauf ansprichst.
Ich habe dich überhaupt nicht drauf angesprochen.
Oh, du hast angefangen.
Auf deinen Lieblingswitz und der ist dir nicht mal eingefallen.
Das ist aber ganz, ganz armselig. Erzählt viel über
Wir
mich.
Fangen die zweite Stunde nochmal genauso an und gucken mal, was passiert, ob du dich erinnerst.
Ja? Ich denke, die Hörer werden sich merken. Hören die am Stück zwei
die
Stunden
hören am
zu?
Stück. Die
Ach,
hören am Stück.
Ach du liebe Güte. Auch sehr stark
die meisten
sein.
Suchen sich auch eine Strecke, also wenn sie Auto fahren, die Berliner und Brandenburger fahren noch viel Auto und versuchen wirklich 2 Stunden manchmal einfach nur um die Stadt rumzufahren.
Wegen der Sendung?
Wegen der Sendung.
Ah.
Was ich aber ursprünglich sagen wollte, vor 20 Minuten ungefähr, war, dass Alter viel Schlimmes, viel, viel Schlimmes mit sich gebracht hat, aber auch die Erkenntnis, dass der erste und beste Indikator für Sympathie oder eine gleiche Wellenlänge einfach der Humor ist. Also, dass es so ganz klar ist, dass man extrem aus extrem unterschiedlichen Leben kommen kann und dass es sich da aber trifft.
Ja.
Oder?
Und
damit ist so viel, das ist wie so ein Tannenbaum, der vollhängt, auch mit so Geschmackssachen und so weiter.
Ich glaube, wir haben jetzt einfach alle Probleme der Welt gelöst mit dieser einen Erkenntnis. Du hast so recht. Weil man ja wirklich herumreist und das bemerkt. Also ich meine jetzt wirklich geografisches Reisen. Dann reist man auch innerhalb der Branche und steht in meinem Fall, du wirst das auch kennen, zum Beispiel bei der Berlinale mit internationalen, weiß ich nicht, internationalem Super-Kingdom-Stardom-Potenzial auf der Bühne oder Menschen, die wirklich so unfassbar toll sind in ihrer Kunst. Und merkt dann doch, trotz aller Berührungsängste oder trotz des Respekts, ich bin so jemand, der vor lauter Demut gar nicht mehr aufstehen kann, wenn da so tolle Menschen vor oder neben mir stehen. Man merkt, aha, über den Humor kann man rausfinden, wie das mit Meryl Streep eigentlich ist, die im vergangenen Jahr die Juryvorsitzende war da bei der Berlinale. Und natürlich hat die sofort alles geschnallt. Und natürlich Obergrenze, Obergrenzewitz, alles sofort geschnallt. Jake Gyllenhaal, auch so ein Ding vor ein paar Jahren, der während der Probe... Er war in der Jury bei der Berlinale, während der Probe wahnsinnig unruhig war und immer am Schlagzeug dieser mit der tollen Mädchengruppe Boy rumspielte und Aufmerksamkeit wollte.
Das sind Schweizerinnen,
ja,
oder?
Ja, die können ganz viel. Die eine ist eine Schweizerin, ich glaube, die andere nicht.
Mhm.
Und der störte wahnsinnig. Und ich merkte aber, dass er mir sympathisch war und er fand das auch, glaube ich, alles ganz spannend. Die Jury war toll besetzt. Und irgendwann kam er zu mir und wollte von mir wissen, was ich ihn denn fragen würde am Abend der Eröffnung. Und ich drehte mich nur um und sage, don't touch the drums. Und er so, oh, okay. Und ging weg. Dann 10 Minuten später sprach ich ihn an, nachdem ich mit Charlotte Gainsbourg und den ganzen anderen Superstars da geklärt hatte, was ich bitte nicht fragen soll oder dass ich bitte weggehen soll. Ja, das wurde geklärt und dann ging ich zu ihm und sagte, wie sieht's denn aus, was willst du gefragt werden? Und dann sagte er, stell mir eine Frage, die ich mit 5 beantworte. Eine komplizierte Matheaufgabe. Und dann haben wir hinter der Bühne geredet, okay, komm, ganz kompliziert.
Wunderbar.
Wir haben es gemacht und es war alles gut.
Oh.
Und aufgeregt hat sich nur der Jake Gyllenhaal Fanclub Gabi und Ingeborg. Die haben mich wüst beschimpft. Und hätte es da schon das Internet gegeben, was es da schon gab, dann hätte es einen sogenannten Shitstorm gegeben. Aber natürlich ist es nur der Humor, der für Nähe sorgt. Oder für Abstand.
Wollte ich gerade sagen. Ja. Oder der Helden wirklich auch stürzen lässt.
Dann
oder
geht man.
Aber es ist so schade, weil die Enttäuschung bleibt. Es müssen jetzt nicht nur super, super, Superstars sein, sondern es können ja auch wirklich Menschen sein, denen man begegnet. Freunde von Freunden.
So.
So. Und man denkt, das ist doch aber eigentlich schon, da gibt es
Familie,
Vorschuss.
Neue
Partner. Das ist so ganz genau.
So.
Und dann denkt, wir müssen jetzt ganz schnell die erste Musik spielen und ich bin gespannt, ob dahinter...
Ich glaube, meine Liste ist so... Ja, weil ich das alles missverstanden habe. Wie gesagt, ich bin aus Köln, höre deine Sendung dort nicht, was ich natürlich auch machen kann in diesem Sinne. Sollte ich auch tun, entschuldige bitte. Aber ich war mir das nicht bewusst, dass das, ne, was das bedeutet, dass Menschen am Sonntag meine Musik hören. Ich dachte, ich solle sie biografisch zusammenstellen.
Hast du, das ist genau
richtig. Habe ich getan, aber das ist total rumpelige Musik.
Hörst du Stevie Wonder sonntags nie?
Ach, nee, hast du recht. Den willst du jetzt spielen? Ja, mach.
Was denn?
Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt eine Version mit einem klaren Ende und dann gibt es einen Übergang. Auf der LP. Ich habe die natürlich als LP.
Aber du hast sie noch im Kopf, oder? Man hat seine alten LPs und natürlich. Kassetten hat man in Reihenfolgen noch.
Du weißt auch, wie lang der Song ist und in welcher Ton. Du singst dann original in der richtigen Tonart auch weiter, weil das sich so eingebrannt hat. Das hat nichts mit absolutem Gehör zu tun. Und ich weiß auch, wie ich gezählt habe und dann auf Pause gedrückt habe. Play und Record und dann Pause. Und ich habe immer so gerne sogenannte Mixtapes gemacht. Kein Mensch weiß mehr, wie das. Nur du und
doch,
ich wissen das.
Doch. Und ich finde auch das Wort so schön. Das ist, also das wird auch, glaube ich, überleben als so ein Synonym. Also Mix-CD hat es nie geschafft, obwohl es ganz viele Mix-CDs gibt. Und
Mixtape ist einfach. Drei. Der Arnie hat mir neulich eine Mix-CD gemacht.
Ich kann dir eine brennen, ich mache das gerne.
Ich finde das auch toll. Ja, brennen, das ist schon, da hört es bei mir schon auf.
Was heißt das?
Naja, ich kann nicht von Platte auf CD. Ah. Ich kann von Platte auf Kassette.
Dann, gut, aber Platte, wieso? Platte ist ja auch, hast du...
Pass auf, ich glaube ja, wenn wir noch 1-2 Jahre warten, dann ist das alles weg. Also Internet, CD, alles weg.
Ja.
Und dann bin ich ganz vorne
mit deinem Postkarten.
Mit deinem Postkarten. Soll ich dir sagen, dass ich beim Südwestfunk, als ich dort schon länger arbeitete, ich begann 1986, damals noch bei SWF 3 in Baden-Baden.
Aus der Schule heraus, ne?
Mehr oder weniger, war eingeladen worden für die Abendsendung, Popshop, Duftesendung, fantastisch. Damals wurden die Hörer gesiezt, es lief keine Musik unter Nachrichten oder unter dem Verkehrsfunk. Es wurde keine deutschsprachige Musik gesendet. Das ist natürlich Geschmackssache, aber das war nun einfach so. Das war relativ dogmatisch. Ich fand den Sender super und fühlte mich wahnsinnig geehrt, als man mich einlud. Und dann war aber meine Probemoderation so schlecht, dass ich in den Morgen verbannt wurde, beziehungsweise in diese Zeit zwischen Nacht und Morgen, und habe dann morgens um 5 oder 6 Postkarten, Wunschpostkarten vorgelesen, weil mein Englisch so gut war. Naja, bitte. So. Aber irgendwann hat es ja dann doch geklappt, aber es dauerte wirklich wahnsinnig lange.
Haben die alle englische Karten an euch geschickt?
Nein, aber wenn da drauf stand All I Do von Stevie Wonder, wollten die gerne, dass der Moderator, die Moderatorin nicht war, All I Do von Stevie Wonder, sondern ich konnte das super aussprechen. Ich war echt toll im Englischen. So, das war aber auch dann alles. Und ich erinnere mich, dass da halt Platten waren. Und wenn man ein sogenannter Selbstfahrer war, nicht, dann legte man die Platten selber auf. Und ich habe Kollegen erklärt dann später die Umstellung, und das ist eigentlich das Ende dieser kleinen Episode, die Umstellung von Platte auf CD. Ich habe jüngeren Kollegen den CD-Spieler erklärt, das Prinzip CD-Spieler. Das ist bitter. Ich habe noch Interviews ganz normal so auf Bobbys gehabt.
Bobbys, das sind die kleinen silbernen Dinger, in die man, wenn man sie, man hat da reingeascht früher
waren die
als Raucher. Genau,
richtig.
Das waren Tonbänder sozusagen.
Ja, genau, ja. Ich habe also noch geschnitten und das ist auch skurril, oder dass es sich da gar nicht anbot, zu manipulieren, Interviews so zu schneiden, dass sie anders sind, also zu zensieren, das ging nicht. Also du hast die nur gekürzt, du hast vielleicht...
Du kannst einen O-Ton rausnehmen, in einem O-Ton einen Satz rausnehmen und dann hast du auch schon einen anderen Sachverhalt, wenn du Pech hast.
Aber umstellen, komplett nur ein neues Interview gestalten, das war handwerklich, glaube ich, zu viel Schnippelarbeit, das hätte ich gar nicht... Also,
jetzt geht's leicht, jetzt ist es wirklich sehr einfach. Kannst du auf jedem Smartphone, das du ja nicht besitzt.
Das ist richtig.
Du bist im Grunde, bist du so ein Hippie-Amish, ne?
Hippie-Amish. Naja, also Amish, so wegen Kutsche und so. Ja, ich habe eine Kutsche, das ist richtig. Ich habe eine Kutsche und keine Elektrizität. Das stimmt doch gar nicht.
Deswegen sage ich ja Hippie als Zugeständnis,
okay. Ja, okay.
Als so ein bisschen so und ein bisschen so.
Aber bin ich nicht auch in irgendwelchen Aspekten unglaublich modern?
Doch.
In welchen?
Wir müssen jetzt leider erstmal Musik spielen, aber uns fällt gleich was. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Hui. Aber ich habe ja genug über dein Leben gelesen,
ja,
um das
bitte
mit dir
hoffentlich
abzustimmen.
Kannst du mir irgendwas
Dreisprachigkeit
sagen.
Ist zum Beispiel wahnsinnig modern.
Aber das ist ja auch, da kann ich ja nichts vor. Nein, wo war ich aktiv,
der Zeit voraus. Wir müssen Musik spielen
Ja,
jetzt.
Dann
Anke.
Mach es halt, Bettina. Sei nicht so.
Prince hast du mitgebracht, Controversy.
Ja, weil ich das super finde. Das ist so, das geht so in die Hose.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wenn mein heutiger Gast durch die Straßen geht, im beschaulichen Köln, und die Blütenblätter von den Häusern regnen, dann singen die Kölner Love You, so wie jetzt Free Design. Zu Gast ist heute Anke Engelke.
Give a little time for the child within you. Don't be afraid to be young and free. Undo the locks and throw away the keys and take off your shoes and socks and run you.
La, 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 la.
Man hat das Gefühl, das Lied würde 7 oder 8 Minuten lang sein, ist es aber nicht. Und die Blockflöten, die haben uns beide erwischt, ne?
Die hauen einen um. Da muss ich an Carsten Meyer, großes M, kleine Eier, denken. Wir sprachen eben über Eier, als die Musik lief. Carsten Meyer, auch bekannt als DJ Aerobic. Was denn? Lass mich doch mal. Es ist Sonntag, da kann man ruhig über Eier sprechen.
Ja,
Menschen sitzen beim späten Frühstück.
Ja, aber sie sitzen nicht so da wie Thomas P. damals im Freibad, als ich traumatisiert wurde. Ich tue es ja gerade.
Ja.
Mensch. Aber angefangen hat das Ganze dadurch, dass du hast einfach so Glied in den Raum geworfen.
Nein, erst habe ich Scheide in den Raum geworfen.
Ja, gut.
Und da wären wir auch bei der Modernität, Bettina. Einfach mal Scheide sagen oder Glied. Das ist pubertär für eine 51-Jährige beschämend. Gib Acht. Aerobic, DJ Aerobic, auch bekannt als Carsten Meyer, beziehungsweise umgekehrt, macht die Musik für unter anderem für den Tatortreiniger. Das ist ja kongenial, was der da immer zaubert. Für Arne Feldhusen, den Regisseur, und den Hauptdarsteller Bjarne Mädel und ein tolles Team. Und beim Tatortreiniger gibt es dann auch einfach mal eine Blockflöte. Das soll alles nicht perfekt klingen, aber auch nicht gewollt dilettantisch. So gab es, glaube ich, mal eine Situation, da spielte ein Streichquartett, glaube ich, und das war den Herren dann doch zu glatt und zu perfekt. Und dann kam die Idee, wir müssen es nochmal aufnehmen, wir gehen nochmal ins Studio, tauscht mal die Instrumente. Und dann haben also die Musiker untereinander die Instrumente getauscht und dann klang es erst richtig.
Mhm.
Gut, ne?
Weiß der Typ das mit großes M und kleiner Eier, dass man das so sagt über
ihn?
Ich
glaube, jeder, der Meier heißt, jeder Mann, der mit Nachnamen Meier heißt, hört das, seit er hören kann.
Und dass du sowas Böses verbreitest.
Das ist nicht Böses, das ist purer Neid. Hätten wir nicht gerne alle Eier?
Sag mal, hättest du gerne ein...
Nein, aber ich kann doch die Frage nach draußen schicken. Ich hätte gerne größere Brüste. So, jetzt ist es raus, Bettina. Spielmusik. Nein, das spiel nicht Musik, aber lass es wirken.
Das tue ich gerade. Guck mal, wie ich aussehe.
Brüste sind ja wirklich, und ich bin unglaublich heterosexuell, aber Brüste sind doch was ganz Tolles. Die
Absolut.
Konsistenz,
ja.
Dieses ganze Gedöns, das ist doch herrlich.
Fasst du dich manchmal morgens an? Also so,
dass
du unsexuell mit dir.
Ach so.
Einfach so, dass du merkst, ich fasse die gerne an, so wie man Sachen gerne anfasst.
Nein, ich lasse mich anfassen, lasse mich eincremen und so weiter. Nein, darum geht es mir auch gar nicht. Ich glaube nur, wenn ich größere Brüste hätte, ich würde den ganzen Tag dran rumspielen.
Aber ich glaube, wenn ich ein Glied hätte, wie du es nennst, würde ich den ganzen Tag daran rumspielen. Einfach so unsexuell, wirklich, weil man das gerne anfasst.
Weil so rumliegt da. Weil man es gerade dabei hat.
Weil man es gerade dabei hat.
Ja, weiß nicht. Muss ich mal drüber nachdenken.
Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Blockflöte? Blockflöte.
Modern.
Zwei Frauen, die nicht alt werden können, sprechen über Glieder.
Ja, aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es nicht können.
Also, es geht nicht. Es geht nicht. Wir altern nicht. Wir altern nicht.
Dieser Fluch.
Was sollen wir denn tun?
Dieser verdammte Fluch.
Ach, ein Hoch auf die plastische Chirurgie.
Benjamin Button.
Richtig, den ich nicht gesehen habe, aber ich kann was mit dem Titel und mit der Geschichte anfangen.
Kennst du noch diesen Film mit David Bowie und Catherine Deneuve, diese Vampirgeschichte?
Vampirgeschichten.
Mag ich auch nicht,
Science Fiction,
ich auch nicht.
Weg.
Ach, interessant, ich auch nicht. Magst
null.
Du Historienfilme?
Geht so. Geht also wirklich, würde ich jetzt Nein sagen, würde jemand sagen, aber entschuldige bitte. Und dann würde ich sagen, stimmt, das war ein
Spitzenfilm. Aber diese Leute gibt es immer, die sagen, also entschuldige mal.
Ja, das stimmt. Ja, da kann man mich auch ganz schnell mit mundtot machen.
Wir wollten ja auf modern...
Kate Blanchett? Mir hat der tolle Wolfram Koch erzählt, der ja hier in Berlin unter anderem zu sehen ist an der Volksbühne mit in Murmel, Murmel. Der hat mir erzählt, dass Kate Blanchett mit ihren Kindern in der ersten Reihe saß bei Murmel, Murmel und sie machte einen strengen Eindruck und sah nicht so aus, als wolle sie sich amüsieren. Schnitt, am Ende von Murmel, Murmel hat Kate Blanchett mit ihren beiden Kindern am lautesten gebrüllt in der ersten Reihe und Wolfram Koch und Ensemble haben sich gefreut. Ich dachte, ich erzähl's mal.
Annette Frier, mit der ich befreundet, die wunderbar
die
ist,
tollste.
Oder?
Hm,
die tollste, toll. Absolut. Die hat mir mal eine SMS geschickt und hat geschrieben, Betty, nie hast du Kate Blanchett ähnlicher gesehen als in diesem... Überhaupt
ähnlich.
Nicht. Überhaupt
doch,
nicht.
Doch, jetzt, wo ich die Brille nicht
aufhabe. Spinnst du ja? Nein, aber
Wohle.
Weißt du was? Weißt du was?
Was?
Dann habe ich gedacht so, oh, ist das süß, ist das toll, in dem, wie in einem neuen Film. Und dann habe ich so geguckt, was ist denn das für ein neuer Film? Und da war es dieser Film, wo sie diese schwere,
spielt?
Nein, wo sie die Alkoholikerin spielt.
Oh Gott.
Oh, das ist
ach, cool. Der Woody Allen.
Und dann habe ich habe
oh
das
Gott.
Gegoogelt. Ja.
Ja.
Und dann habe ich, habe den erst nicht gefunden. Das Erste, was ich gefunden habe, war eine Seite, auf der der Maskenbildner sagte, wie schwierig es sei, also eine so hübsche Frau so hässlich zu machen.
Jetzt kurz nochmal, eine interessante Geschichte. Ich plaudere heute alles aus und danach muss ich nie widersprechen. Gott sei Dank. Dunja Flugfelder, meine Maskenbildnerin, sagt, ach so, die Anke ist ein Mann in der Szene, kein Problem, dauert 2 Minuten. So. Ich okay. liebe Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist was Schönes.
Gut.
Aber wenn es so weh tut...
Dann erzähle ich dir jetzt meine Lieblingsgeschichte.
2 Minuten
ich aber schon
braucht die, um mich zum Mann zu machen.
Soll ich das schlagen?
Ja, bitte.
Und wenn ich das schaffe, kann ich mir was wünschen?
Ja, bitte.
Gut. Ich habe die Geschichte aber schon einmal
aber
erzählt.
Aber wünschen, warte, aber nicht so was Schlimmes
nein,
wie...
Nein, okay. Erzähl von deinen
ja,
Kindern,
ja, ja.
wie es wirklich ist.
Nein, nee, aber sowas wie Trump-Dings, nee. Ja, oder jemanden schlagen oder so, mache ich nicht. Was sind denn deine Wetteinsätze?
Weiß ich doch jetzt noch
ja,
nicht.
Ja, dann erzähl halt.
Ich gehe auf eine Weihnachtsfeier, ja, habe mich echt schön gemacht und muss über so eine enge Wendeltreppe gehen, um in diesen Tanzraum zu kommen.
Okay, hoch, runter?
Ich hoch, mir kommt ein Typ entgegen,
ja.
steht vor mir, bleibt vor mir stehen, mustert mich von oben bis unten, wartet, guckt mich nochmal an und sagt, Jochen?
Das ist wirklich gut.
Das ist gar nicht.
Das ist sehr gut.
Nein.
Doch, das ist sehr, sehr gut.
Nein. Also das ist natürlich wunderbar, das ist natürlich toll, aber,
um Gottes Willen.
Aber wenn du glaubst, dass du mit deiner scheiß 2-Minuten-Antwort
nee,
wirklich
ich hab
gestraft
aber auch,
bist.
Soll ich noch,
ja.
Es wird es nicht toppen. Jochen ist, oh Gott, es wird es nicht toppen. Aber jetzt einfach mal so,
okay.
Oh Gott, es wird es nicht toppen. Also, bei uns, bei Sendung mit dem Elefanten, ne, mache ich ja auch seit 100.000 Jahren mit Leona Frommelt. Beim WDR, das ist die Vorschul-Kindersendung.
Da bist du anarchisch, da rufst du Kinder dazu auf, schlimme Sachen zu machen.
Kaffee zu trinken und einfach mal zu popeln.
Mhm.
Und ich zeige dir, wie man richtig popelt.
Und wie man die Wände anmalt
ja,
und so.
Ja, natürlich. Das ist super. Das ist super. Ich warte darauf, dass ich verhaftet werde. Das kann, wenn es gleich klingelt, weiß ich Bescheid. So, pass auf. Da sitzt manchmal in Elefantierisch, das ist so ein kleiner Ableger dieser Sendung mit dem Elefanten, sitzen Kinder bei mir auf dem Sofa und die erzählen. Die erzählen auch stundenlang ungeheure Sachen. Die kann man aber so senden. Das ist einfach wahnsinnig informativ, mhm. unterhaltsam und schön. So, und halt, die Kinder dürfen reden, wie sie wollen. So, auch wenn es monothematisch ist, hast du schon mal eine Kuh gesehen? Ja, nein, vielleicht erzähl. So. Und da sitzt unter anderem Moritz und er sagt, oh, Anke, schön, dass ich heute hier bin. Oh, blöd, mein Bruder wäre auch gerne gekommen, aber der hat sich das Bein gebrochen, der liegt im Krankenhaus. Aha. Ja, und es wäre super, wenn du zu dem fährst ins Krankenhaus und dem mal Hallo sagst. Okay, mache ich. In welchem Krankenhaus? Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Mit deiner Selbstverständlichkeit ist er davon ausgegangen, dass ich heiß darauf bin, seinen Bruder kennenzulernen und im Krankenhaus zu besuchen. Ja, fahr da mal hin, der freut sich und so weiter, ist ganz allein. So, dann waren wir fertig mit der Aufzeichnung, haben mich in die Bahn gesetzt, bin da hingefahren zu dem Krankenhaus, habe mit den Ärzten gesprochen, Entschuldigung, wo liegt der denn bitte? Da und da, in dem und dem Zimmer. Ich gehe da hin, klopf, klopf, klopf. Freue mich so ein bisschen, dass ich so ein feiner Kerl bin und das auch tatsächlich mache. Klopf, 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 der schläft. Ich wecke ihn so ganz zart, sage, hallo, hallo. Ne? Er macht die Augen auf und ich sage, na und? Und er so, ich bin's. Und er so, was? Ich bin's, freust du dich? Der Moritz hat gesagt, ich soll dich besuchen. Du weißt doch, wer ich bin. Mirja Bös. So, ist das in etwa in der Jochenliga schon, oder? Und ich, oh Gott. Ja.
Oh Mann, ey. Dass wir noch so heiter sind, oder? Was wir schon alles einstecken mussten.
Ja, und das ist ja das keine einmalige Geschichte. Nee, das ist ja, die Tage sind ja
ich
gespickt.
Ich kann dir gleich noch, wenn das Mikro zu ist, erzähle ich dir Geschichten, Freundchen.
Ja. Die kann ich aber wirklich alle stechen. Also bei mir ist es ja wirklich auch so, bei mir ist es ja noch krasser wahrscheinlich als bei dir, weil ich noch ein bisschen präsenter bin auf
was
der Mattscheibe. Weil ich die Comedy Queen
das?
war 1999 bis 2001, 2003 bis 2005.
Wahnsinnig lustig.
War ich gewesen.
Wie ist denn dein Lieblingswitz?
Die Ricky habe ich gemacht. So, pass auf. Die Leute gehen halt auf mich zu, Die gehen auf mich zu und sagen, Kugelschreiber.
Kugelschreiber?
Ja, und die ersten Jahre habe ich es nicht gerafft, dass die dann gerade wahrscheinlich einen Sketch gesehen hatten.
Kugelschreiber vorkam.
Kugelschreiber, ja, ich gehe durch den Park, Thomas Gimbel kommt mir entgegen und ich sage, Entschuldigung, hätten Sie mal einen Kugelschreiber? Und da sagt er, natürlich, bleibt stehen, greift sich ins Jackett, gibt mir einen Kugelschreiber. Ich halte mich an seiner Schulter fest und sage, darf ich? Und knick so mein Bein nach oben und so meinen Schuh und sage, ich bin nämlich gerade in Hundescheiße getreten, muss ich rauskratzen. So, Kugelschreiber. Und das hat dann jemand gesehen, kommt auf mich. Ja, okay. Und da musst du dann auch reagieren. Bin halt ständig auf, ja. Weißt du denn nicht, dass ich dich kenne? Wir kennen uns doch. Du hast mir doch gerade den Kugelschreiber vorgespielt. So, das ist grenzwertig, wenn man kann ja nicht 12 Stunden am Tag immer auf Aufnahme sein. Das geht einfach nicht. Nein. Ich bin dafür zu unflexibel oder zu...
Unmodern einfach.
Ich muss jetzt auch aufstoßen. Kannst du Musik
spielen? Können wir, wollte ich gerade sagen. Danke, danke. Nicht... Oh, sag mal.
Das war dein Hund. Bist du du schiebst mir die Pupsgeräusche deines Hundes unter?
Oh, ich wusste, dass es in irgendeiner Art und Weise schwierig sein
würde. Du hast dich verändert, Bettina.
Ja, ich habe mich, ja, ich hoffe. Ich hoffe.
Verändert.
Weil Menschen kommen auf dich zu und sagen, Anke, du hast dich überhaupt nicht verändert.
Und das stinkt auch von der, das stinkt auch.
Wir spielen jetzt Michael Jackson, Pretty Young Thing, PYT.
Aber schön, dass du jetzt weißt, dass es repeat after pretty young things, repeat after me, say na na na.
Du sagst ja von dir selbst, du würdest sehr gerne, wenn auch nicht gut, singen.
Ich singe gerne und ich habe seit einer Stimmbandentzündung 2012 die Höhe verloren und singe deswegen nicht mehr in unserer Band, weil ich mitten in Ladykracher steckte und da mich so dämlich erkältet habe, dass es auf die Stimmbänder ging und wir konnten aber nicht abbrechen, wir mussten weiterdrehen und ich hätte 4 bis 7 Tage schweigen müssen und das habe ich nicht getan. Und nicht, dass ich schweige wahnsinnig gerne. Ja. Also ich war mal auf Kreta für eine Woche und habe praktisch nicht geredet.
Einfach nur so, weil ich
Bock
warst?
Hatte. Mhm. Ja, weil ich alleine war und weil ich so viel nachholen musste an Lesestoff. Ich habe die Bücher mitgenommen und darüber habe ich dann das Reden vergessen.
Ah, du hast zwar was reingepackt, aber nichts rausgetan sozusagen. Mhm.
So, und die Stimme ist also weg. Oben rum so. Ich habe in der Band die ganzen alten Jackson 5 Sachen gesungen und da mussten wir die Tonart nie ändern, weil das alles passte. Ich kam da super hin oben und das geht leider nicht mehr.
Ich habe mir so ganz alte Sachen noch angeguckt. Im Netz gibt es noch so ein paar.
Ja. Mit der Band?
Ja.
Das sind schon auch heiße Fummel, die wir da tragen.
Meine Fresse. Und ihr habt da ganz genau, also du machst das, ihr seid sozusagen die Leading Women da vorne. Yes, das ist eine große Band. Wie
15
viele Leute?
Leute. Wobei sie jetzt bei der letzten Tour 16 waren. Mhm. Ja, ja. Meine Schwester singt da auch noch, aber ich bin raus. Und wir haben uns groß viel Mühe gemacht, viel Mühe gegeben bei den Kostümen. Und das sieht alles so ein bisschen nach Travestie aus und kann billig wirken, aber wir lieben das. Also nach wie vor.
Die Fred-Kellner.
Fred-Kellner und die famosen Soul
Sisters. Die famosen Soul Sisters, ja.
Gibt es seit über 25 Jahren.
Wir müssen jetzt, sonst kriege ich eine Rüge, glaube ich, wir müssen so ein bisschen durch deine Biografie gehen. Ja, wenigstens, damit ich das Gefühl habe, dieses Gespräch noch in irgendeiner Weise zu führen.
Es ist außer Kontrolle geraten.
Absolut. Und das ist mir neulich schon mal passiert. Und da gab es 2 wirklich böse E-Mails.
Bei wem?
Wer Lars Eidinger.
Aber Lars ist der Tollste. Ja. Alle müssen Blumen von gestern sehen. Mhm, das ist wirklich ein toller Film.
Wann ist der in die Kinos gekommen? Vor 3 Monaten?
Ja, ist schon ein bisschen was her, aber den kann man ja bestimmt noch irgendwo in einem tollen Programm Autoren-Art-House-Kino sehen.
Ja.
Das ist ein guter Film. Unbedingt noch schnell nachholen.
Du bist auch mit einem Film ganz neu dabei. Ja. Das können wir aber, wenn das dir recht ist, in der nächsten Stunde machen.
Dann teasen wir das an. Jetzt hier, machen wir die Menschen heiß. Können schon mal Stift und Papier zurechtlegen. Gibt es das noch? Stifte und Papier?
Ich habe das noch. Ja, ich habe vor allem auch noch Radiergummi. Und ich finde, Ratzefummel sind aktueller denn je, weil sich so wahnsinnig viel ändert. Man muss ständig irgendwas wegradieren, findest du nicht?
Ach so, meinst du?
Ja?
Ja, ich schreibe nicht so viel mit Bleistift. Ich habe so einen anderen ganz tollen, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber da gehe ich immer in unseren großen Schreibwarenladen in der Stadt in Köln und da kaufe ich mir die Stifte. Ich schreibe gerne mit so einem bestimmten Stift, der ist so eine Mischung zwischen Kugelschreiber und Tinte und den liebe ich heiß und mit dem schreibe ich wahnsinnig gerne.
Schreibst
und
du noch so Postkarten? Machst du das noch?
Ja, es ist so schnell gemacht. Einfach Postkarte schreiben, nur drauf schreiben, war super. PS und die Straße heißt irgendwie so und so. Wir hatten ja drüber gesprochen. Briefmarke drauf, weg. Geht doch so schnell. Ich finde es so gut und es ist so schön. Ich finde das bei den E-Mails manchmal. Du sagst, du habest zwei E-Mails bekommen, zwei böse, nach der aus dem Ruder gelaufenen Sendung mit Larsen. Mit Larsson. Zwei E-Mails, ist das dann?
Zwei böse und 4000 tolle.
Ah, okay, aber die zwei, die bleiben hängen.
Na, wie es immer so ist. Nee, die bleiben nicht hängen, aber da habe ich einfach gemerkt, dass ich denke ja, dass man bei einem Gast wie Eidinger oder auch bei dir, dass man die ganzen biografischen Sachen, wenn man sich dafür interessiert, dass man sich die selbst abholen kann. Davon bin ich überzeugt. Also das ist jetzt meine Entscheidung und das mögen andere anders sehen. Also ich.
Was war denn die Kritik?
Dass ich die Kontrolle sozusagen über die Sendung verloren hätte und dass wir uns so haben treiben lassen und man nichts Biografisches so.
Ich dachte, das sei genau das Schöne an dieser Sendung. Deswegen bin ich ja hier.
Ja.
Wer was erfahren möchte über dich oder mich, kann das gerne nachlesen irgendwo.
Man muss berücksichtigen, dass da die Geschmäcker und Erwartungen offenbar auseinandergehen.
Absolut, okay, alles klar. Biografie, du wolltest jetzt biografisch sein.
Ja, ich weiß schon, ich überlege jetzt,
ob wir das
Schreiben schon
abgehandelt
haben. Also genau, wir haben es im Grunde in der Bio schon gesagt. Du bist in Kanada zur Welt gekommen, weil deine Eltern dort lebten.
Ja, einfach mal dahin.
Dreisprachig aufgewachsen. Ja. Deine Schwester ist, glaube ich, 2-3 Jahre älter als du. Die lebte also schon.
Genau.
71 zurück nach Deutschland?
Nach Deutschland, genau.
Reusrad?
Bin mit dem Schiff rübergekommen.
Nee.
Im Eis stecken geblieben.
Nein.
Naja, so richtig spannend. Das war richtig spannend.
Wie lange war das? Wie lange
das
war
waren
die
einige Tage. Das sollte, glaube ich, wenige Tage dauern und hat dann wegen des Eises einige Tage gedauert. Und das hat nichts bei mir hinterlassen, weder Traumata noch irgendwie Glücks, irgendwas. Es war einfach, wie es war. Wir sind mit dem Schiff gekommen. Das ist ein tolles Bild.
Nein,
eigentlich.
Das finde ich schön,
ne? Ja. Ich muss auch nochmal nach Fotos schauen. Also das ist, das habe ich alles nicht so präsent, wie das da aussah und wie das roch und so. Das fängt erst später an.
So, dann...
Auf die andere Rheinseite, nach Rösrath. Das ist gegenüber von der Stadt. Und auf der, was ist denn jetzt für die... Bio ist wichtig, dass der Chor, der Kinderchor, das frühe Singen, da schon die frühen Auftritte.
Gerüche. Du hast gerade gesagt, Gerüche. Stimmt es, dass deine Großmutter nach Kamille und nach Paloma Picasso ein bisschen gerochen hat?
Ja, Paloma Picasso, weil meine Mutter ihr den Duft immer geschenkt hat. Diese, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, so schwarz mit so einer roten, mit so einem roten Kreis. Ja, danach, das habe ich in der Zeit, glaube ich, mal erzählt, in diesem
Traumding. Ja, genau,
Traum.
Ne?
Ja, ganz schön. Ja, ich bin wirklich so ein Geruchsmensch. Ich freue mich auch jetzt schon auf eine Reise im August nach Malawi, weil ich auch die Gerüche fremder Flughäfen so mag. Die bleiben hängen bei mir.
Weil das der erste Geruch ist, den man wahrnimmt, wahrscheinlich, wenn man...
Wann hat man denn das? Da war ich zum ersten Mal dort und dort. Das nimmt man ja gar nicht mehr so wahr. Und ich finde das so schön. Und das kann man nicht konservieren. Das gehört einem ganz alleine. Und man kann es auch fast nicht in Worte fassen, was die Gerüche angeht. Und das finde ich einzigartig. Und das rührt mich. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Hast du selbst einen Duft, an dem man dich erkennen könnte? Der dich dann, also du musst ihn nicht verraten, aber so ein Duft, der dich immer schon...
Naja, also wenn man Kinder hat, ne, die sagen, Mama, du riechst so nach Mama. Das ist so was ganz Bestimmtes,
also
an der Wange
oder
so.
Sowas.
Ja, sowohl mit als auch ohne. Also ich weiß nur gar nicht, ob man... Ich glaube, also so wie sie es mir wiedergeben, ist es wohl so, dass ich das, dass sie, ja, dass es so einen Duft gibt. Ich erinnere mich an den Duft der Wange meiner Mutter wiederum. Und das ist bis heute, glaube ich, so. Das ist, die hat so schöne, weiche Haut und ich fand das auch immer so schön mit dem Pflaum da. Die hat so süße kleine Härchen, die man kaum sieht, nur im Sommer, wenn sie ein bisschen heller werden. Und es ist einfach schön, sich da so reinzugraben in so eine Wange und so zu riechen. Und mir war nicht klar, als ich meiner Mutter immer sagte, sie sei das Beste, was es an Gerüchten gebe, dass das irgendwann mal jemand über mich sagen würde.
Schön. Die erste Stunde ist rum, Anke.
Ui.
I'm Hip hast du mitgebracht.
Oh, Blossom Dearie, du, das habe ich wirklich verpasst. Und die war schon über 80 und man hätte sie noch oder ich hätte sie noch erleben können in New York in einem Club, in dem sie regelmäßig abends spielte, einmal die Woche. Sie ist ja Pianistin und Sängerin gewesen. Und dann ist sie verstorben. Ich habe das wirklich verpasst. Es gibt so einige Sachen, über die ich mich wahnsinnig nicht ärgere. Das ist zu negativ. Aber die mich traurig machen, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Die war wirklich eine tolle Lady. Die war so frech. Und wer Bock und Zeit hat, Interesse hat, der möge auf den Text achten. Die sagt so Sachen, I'm hip. I even call my girlfriends man. Ich bin so hip. Ich sag so, ey, man. Ich sag man zu meinen Mädels und so. Ganz toll, ganz toller Text, schöne Geschichte. Und die ist so frech. Die sagt auch bei der Aufnahme, während sie sich vorstellt und während sie den Song ansagt, sagt sie auch, bitte keine Fotos machen. Und das ist wirklich das schon einige Jahrzehnte. Dir. Das finde ich ganz so eine Bitchiness, die aber sweet ist.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mann, siehst du scheiße aus mit der neuen Brille.
Ich habe gar keine neue Brille.
Aber ich. Super, komm.
Fünf. Bums.
Super. Anke Engelke ist heute zu Gast hier im Studio. Wir haben noch eine Stunde zusammen in der Hörbar. Und ich habe Ihnen den Choir of Young Believers mitgebracht mit dem unfassbar, unfassbar guten Song Hello Talk.
Echo Star is a classic room. Trembling noises that come too soon. Special moment which seems to me.
Lass uns mal versuchen, in dieser ganz morbiden, ernsten Stimmung zu bleiben. Die letzten Worte waren, das Fernsehen stirbt eh.
Ja, ich habe auch die Kopfhörer aufgesetzt und gesagt, warte mal, da muss ich doch jetzt noch irgendwie drauf reagieren.
Mach gerne.
Naja, lineares Fernsehen ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Man setzt sich nicht hin und sagt, oh, jetzt schnell, ich muss nach Hause, du, ich will das unbedingt sehen. Wie früher, ne? Das ist auch völlig in Ordnung. Ich verstehe das auch. Und natürlich finde ich das auch bequem, dann in der Mediathek was zu schauen und zu sagen, na, da gucke ich halt drei Folgen.
Findest du es bequem, aber du hast dann so eine Schaltung zu deinem Fernseher, dass du auf dem Sofa sitzen kannst.
Laptop-Zug. Weil ich innereuropäisch nicht fliege oder Auto fahre, sondern nur mit dem Zug fahre.
Ja, Gott sei Dank gibt es ja ein ganz gutes Netz bei der Deutschen Bahn.
Alles
ne?
gut. Also ich beschwere mich echt nicht. Ich habe von Köln, ne? Ich kann wirklich ruckizucki nach Berlin, nach München, nach Hamburg. Das geht wirklich schnell. Ist alles super. Da sitze ich lange im Zug und kann lesen oder, und das mache ich wirklich, mir was anschauen, was ich verpasst habe oder so. Das mache ich wirklich ganz, ganz gerne. Und das auf dem Sofa mache ich nicht so gerne. Da gucke ich dann so DVDs und mache dann Binge-Watching. Aber ich gucke nicht daheim, nicht viel fern.
Kommt es dir komisch vor, dass du durch dieses ganz andere Zeitalter des Fernsehens, das ja noch gar nicht so weit zurückliegt, dass du das so mitgenommen hast, dass dich das auch so bekannt gemacht hat?
Das kommt mir komisch vor, weil das wahnsinnig, weil ich mich selber als so retrospektiv empfinde, weil ich alles so zurückgewandt analysiere und kommentiere.
Was heißt das? Du bist doch eigentlich jemand, der von sich auch sagt, dass du deinen größten Stärken gehört, dass du im Moment leben würdest.
Absolut, aber ich habe so ein Thema, das nenne ich, es ist nicht Rechtfertigung, aber Berechtigung, dass ich jetzt hier und heute so arbeiten kann, wie ich es tue, dass ich gar nicht mehr reduziert werde und mich auch nicht reduziere auf das Komische zum Beispiel, dass ich Filme drehen kann oder Dokus drehen kann beim WDR, dass ich mein Zeug machen kann, auch ganz viel unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder nur für eine ganz kleine Gruppe interessierter Menschen. Das hat ja damit zu tun, dass ich schon so lange das mache und dass die Menschen, das behaupte ich jetzt einfach mal, aber das bekomme ich oft rückgekoppelt, dass die Menschen mich schon so lange begleiten und mich scheinbar schon so lange kennen, oder? Also da ich mit 11 bzw. 12 begann, jetzt 51 bin, haben die Leute ganz lange, wenn sie ähnlich alt sind wie ich oder plus minus 5 Jahre, haben die mich begleitet oder ich sie, je nachdem. Das hat immer so was Retrospektives, oder? Das ist immer so eine Rückschau. Ich bin ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist ja nicht wie mit den Bärten, über die wir eben sprachen, dass die plötzlich dann da sind. Die müssen ja erstmal wachsen und so. Die Analogie hinkt, aber du weißt, was ich meine? Also ich bin ja nicht einfach jetzt da, bums, und habe ein Mordstalent und schaut mal, wie toll
nee,
ich das
da.
Kann.
Ich weiß auch gar nicht, ob das eine Antwort auf meine Frage war, aber ich weiß auch gar nicht genau, wie die Frage war.
Na, ob das seltsam sei, dass ich aus einer Zeit stamme oder dass mein Beginn in eine Zeit falle, die eigentlich total weggeht.
Letztlich, das ist, glaube ich, das Komische daran. Also als du angefangen hast, als Kind noch, war ja, also Musik ist Trumpf ist, glaube ich, der erste Fernsehauftritt.
Stell dir das mal vor, Peter
Frankenfeld.
Peter Frankenfeld. Den wirklich nicht mehr, den kennen nur noch Omas.
Man muss dazu sagen, du hast in einem Chor gesungen und dieser Chor war tatsächlich auch gekoppelt mit, ihr habt teilweise so Aufnahmen gemacht in so einem Studio, der EMI, glaube ich.
EMI, ja,
ne?
In Köln.
Und du hast dich da in irgendeiner Weise hervorgetan, man wurde auf dich aufmerksam, man hat dir auch dann angeboten, das sind jetzt Riesenschritte, bitte stoppe mich, wenn ich irgendwas Entscheidendes vergesse oder
genau
falsch
sage. Genau so sehe ich es auch, ja.
Und hatte dich gefragt, ob du dich in der Lage siehst, ob du Lust hast, ein Interview mit, ich glaube,
Frank Elstner und oder Peter Ustinov.
Peter Ustinov.
Waren beide da. Das war im sogenannten Jahr des Kindes, eine UNICEF-Veranstaltung in Dortmund. Und ich war auf der Bühne und führte ein Interview, ohne zu wissen, was ein Interview ist, ohne zu wissen, inwiefern man sich darauf vorbereiten muss, wie man sich da verhalten muss, wie das überhaupt geht. Das ist unfassbar, oder? Dass man da so ein Kind hinsetzt und dem vertraut. Und davon ausgeht, dass da nicht irgendwie Eltern sind, die das Kind schubsen und sagen, los, los, los und zieh dir was Schönes an. Nein, das war alles extrem verspielt und würde ich jetzt mal behaupten, kindgerecht. Ich fühlte mich da weder ausgenutzt noch vorgeführt.
Und wahrscheinlich ist es auch gut, dass du dieses Bewusstsein gar nicht hattest. Also ich weiß nicht, ob es heute ein Kind gäbe. Ich will es nicht dramatisieren, aber dass das mit dieser Unvoreingenommenheit da reingehen würde.
Ich
glaube,
es gäbe kein Kind. Mhm. Ich glaube, das wäre nicht möglich 2017. Nee, das geht nicht. Es geht nur 1970. Da ging das.
Es ging dann weiter. Du hast, wenn in der Dortmunder Westfalenhalle irgendwelche großen Konzerte waren, dann hat man dich tatsächlich...
In der Kölner Sporthalle. Damals noch Sporthalle.
Sporthalle. Stimmt das, David Bowie, aber Bob Marley hast du interviewt?
Bob Marley. Und nicht verstanden, warum es so komisch verraucht war in der Garderobe. Warum die alle... Mir war auch so schwindelig. Warum ist denn da so verraucht und verqualmt? Na klar, die haben das zugeschmockt. Ja, okay. Und da kommt da so ein kleines elfjähriges Mädel rein.
Weißt du, was du Bob Marley gefragt hast?
Vermutlich wirklich, also ich kann mich ja nicht mal an eine Vorbereitung oder so erinnern, vermutlich wirklich das, was aus dem Moment kam und das, vielleicht ist es das, was mir so gut gefällt, im Moment zu entscheiden und eine Stimmung aufzufangen und da auch nicht über sich selbst zu stellen oder sich zu verstellen und so zu tun, als sei man wer weiß wie schlau. Ich wusste damals nicht, dass die natürlich gekifft haben wie das Guinness-Buch. Das war mir nicht klar. Also habe ich danach auch nicht gefragt, sondern habe vielleicht gesagt, puh, hier stinkt's aber. So, oder weil du hast ja
aber
schöne
auch,
Haare.
Aber auch, wurscht. Darf ich die mal anfassen? Wahrscheinlich hast du sowas gesagt.
So,
und
natürlich.
Wahrscheinlich war das auch tatsächlich für ein elfjähriges Mädchen absolut.
Alles in Ordnung. Genau. Und heute wäre da so viel noch an Gepäck dabei. Ich glaube, ein elfjähriges Kind heute, ein elfjähriges Kind vor 200 Jahren, ne? Also so zu sprechen und zu denken, wie wir es jetzt tun, wie wir das jetzt analysieren, das ist natürlich, das fühlt sich schon komisch an. Also da macht man sich natürlich auch, fühlt man sich sehr schnell sehr alt. Ich wünschte, ich würde mich erfahren fühlen dadurch, aber es ist was anderes. Mehr so, ui, das ist ja alles vorbei und so. Dann, ich werde nicht unbedingt wehmütig, aber ich bin mir dessen bewusst, dass viele Leute mit dem, was ich dann erzähle, wenn ich von Erfahrungen spreche, nichts anfangen können. Das ist auch total okay. Ich finde, ja, ist okay.
Die Punch Brothers hast du mit.
Ja, die kennst du nicht, ne?
Movement and Location. Mhm. Wo hätte ich denen begegnen können? Wie hast du die denn kennengelernt? Nehmen dir Männer noch Musik auf?
Es gibt zwei, die mir noch Musik aufnehmen. Die auch, ja, das ist dann Peer Group. Die müssen schon gleich alt sein in etwa. Das macht jetzt nicht ein 21-jähriger, sehr guter Kumpel von mir. Nimmt mir Kassetten auf. Nee, das machen Menschen. Und Basti ist so einer. Basti Pastewka, dem ich das hier, dem ich die Punch Brothers dann irgendwann vorgestellt habe. Nach einem Fernseh, irgendwas haben wir zusammen gemacht, gedreht. Weiß ich nicht, ob das irgendein Wolfgang und Anneliese-Ding war. Ich glaube, es war irgendeine Wolfgang und Anneliese-Sache, die wir gemeinsam gedreht haben. Und dann habe ich ihm das vorgespielt und wir schenken einander gerne CDs und er schenkt mir DVDs.
Hat er ja wahrscheinlich auch genug, oder?
Richtig, denn er hat 7 Festplattenrekorde. er hat mir jüngst erst wieder eine gemailt, wie das geht mit irgendwelchen komischen Programmen, die ich mir irgendwie da auf meinen Fernseher draufschnallen kann, will ich alles gar nicht. Punch Brothers habe ich vermutlich einfach ganz läppsch in der Zeitung oder irgendwo, wo ich so nach Musik gucke, wenn ich so die Clubs abklappere, in die ich gerne gehe zum Musik hören, habe ich die dort entdeckt, habe was gehört von denen und gedacht, oh, die möchte ich live erleben. Und wenn Mandoline, Kontrabass, Geige, Banjo und Gitarre aufeinandertreffen, dann interessiert mich das einfach. Und der Chef der Punch Brothers ist ein weltbekannter super Mandolinspieler und die haben alle auch eine klassische Vergangenheit. Wenn die dann aber zusammen Populärmusik machen, dann interessiert mich das direkt. Und die habe ich live erlebt und bin seitdem verknallt.
Die Punch,
Wie findest du, entschuldige bitte, ich bin ganz aufgeregt.
Ja,
wie findest
du? Ich finde es super, es ist so schnell.
Es ist wahnsinnig schnell.
Ja. Ich versuche mir vorzustellen, wie du danach tanzt.
Wie gesagt, es ist fast, also der Song ist fast unbetanzbar, aber wir waren in so einem ganz engen Club mit ein paar Kumpels. Ich kaufe dann, wenn ich so überzeugt bin, wenn ich schon mal bei einem Konzert war, da mache ich dann eine kleine Ausnahme. Wir sind ja beide da sehr ähnlich, dass wir lieber alleine ausgehen, aber dann verschenke ich 10 Tickets und sage, ihr müsst da jetzt hingehen. Da bin ich so missionarisch und möchte die Menschen überzeugen. Und das war so ein Abend, da war so packed, der Club. Wir standen so eng, da gab es auch nicht die Not, dass man falsch hätte tanzen können.
Man hätte gar nicht tanzen können wahrscheinlich.
Man steht da nur so und kann es nicht fassen, dass diese Typen da auf der Bühne wirklich so virtuos sind.
Du selbst spielst kaum Klavier.
Nein, ich kann das gar nicht mehr.
Und das ist da dieses interessante Phänomen, es steht so wirklich wie so ein Baustein in puncto Erziehung. Dieses zwinge ich mein Kind, Unterricht, so du sagst jetzt als Erwachsene, hätten meine Eltern weiterzumachen.
Ja, und als Kind sagt man, ich habe keinen Bock und dann freut man sich, dass die Eltern so cool sind und irgendwann sagen, ja, dann halt nicht. Und dann freut man sich und jetzt ärgert man sich. Oder ist das immer noch so?
Also es ist bei vielen einfach so, dass sie sagen, also oder jeder Zweite sagt mindestens, wenn ich mir was aussuchen dürfte, ich würde gerne Klavier spielen.
Oder eine Sprache, hätte ich doch Griechisch genommen, Altgriechisch gemacht oder Latein.
Das sagt keiner. Nee? Nein, und gerade bei diesen beiden nicht, nee.
Nee?
Nein.
Aber das ist doch die Grundlage so vieler.
Lieber gleich Spanisch vielleicht, sowas.
Ach so, ich mag das ja so gerne. Das fand ich im Studium auch so toll, weil ich ja auch einen Schwerpunkt Sprachwissenschaft hatte. Ich mochte das so gerne ableiten zu können.
Und so, ja, das ist auch toll.
Und ich fliege jetzt aus der Kurve. Ich habe in Madrid im vergangenen Sommer so einen Crashkurs gemacht, eine Woche. Da hatte ich frei, habe ich gesagt, so jetzt mit dem Zug nach Madrid und Sprachkurs. Das ist alles weg, das Spanisch, weil ich so oft rüber plumpse ins Französische und oder Italienische. Mhm. Französisch ist noch recht gut. Da muss ich mich zwar erst einarbeiten, wenn ich sprechen möchte, aber das Italienisch ist praktisch marginal von Italienurlauben. Aber mit dem Spanisch dazwischen fliege ich aus der Kurve. Mhm. Und deswegen denke ich manchmal, wenn das Ganze alles etwas fundierter wäre und ich hatte leider nicht ein kleines Latinum, das hilft mir schon dann und wann. Ich liebe das, ich liebe Herleiten, ich liebe das auch. Ich lieb das auch so zu gucken, gerade was Filme angeht, was Literatur angeht, zu gucken, wie hängt das zusammen. Der hat doch da gespielt, hat er nicht auch das geschrieben? Ja, aber der kennt doch. Ah, das liebe ich ja. In der Musik ja auch, ich liebe das.
Du sprichst nicht über deine Familie und das soll auch so bleiben, das weiß auch jeder. Mhm. Wärst du jetzt jemand, der das täte und sich versucht hineinzuversetzen in jemanden, dessen Eltern ihn nicht gezwungen haben, weiterhin Klavier zu spielen, würdest du dann hypothetisch als Mutter darauf achten, dass Kinder, wenn du sie hättest, Klavier spielen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, man müsste sich dann darüber hinwegsetzen und einfach sagen, wir müssen irgendwelche Deals machen, finde ich sowieso in der Erziehung eigentlich immer ganz gut, Deals zu machen. Du wünschst dir was und ich wünsche mir was und das kann echt was Fettes sein, was du dir von mir wünschst, dass ich nie wieder das und das mache, ich nie wieder das und das essen muss oder so. Ne? Und dann dafür dann bitte, wünsche ich mir bitte das. Und ob es nur eine Sprache ist oder ein Instrument oder gemeinsam das und das machen, Rituale sind ja auch so super, nicht nur für Kinder, überhaupt, Rituale sind klasse, irgendwelche tollen Gewohnheiten. Ich finde, die kann man ganz gezielt und bewusst installieren. Man kann die dann auch nach einer Zeit über den Haufen werfen und sagen, weg damit, war nix, aber dafür bitte dann was anderes machen und den Fächer aufmachen und sagen, guck mal, was es alles gibt. Ja, würde ich machen und mache ich auch. Ja.
Okay. Danke.
Ja.
Gleich in der letzten halben Stunde sprechen wir über den Film, über Happy Burnout.
Yes.
Und über Synchron haben wir auch noch gar nicht geredet. Das liegt dir, glaube ich, sehr am Herzen.
Ja, ich wollte noch irgendwas, mir fiel noch was ein, was ein bisschen interessant ist. Ja, Synchron liegt mir auch sehr am Herzen. Oder das Radio generell, ne? Da bin ich ja nicht so drin wie du. Also ich mache das nur noch mit Chrissy. Immer wenn der Moderationsvorher hat beim Südwestrundfunk, wie es jetzt heißt, dann telefonieren wir in jeder Sendung. Und die Rubrik heißt, wie läuft dein Tag, Liebling? Früher, als er noch die Abendsendung moderierte, hieß es, wie war dein Tag, Liebling? Das haben wir vor vielen Jahren erfunden. Und telefonieren, wie man das so macht als beste Freunde, wenn man so weit auseinander lebt. Und dann telefonieren und wir und erzählen einander, was so am Tag passiert ist oder was so auf dem Programm steht oder was wir gerade gelesen haben oder erlebt haben. Das ist ganz schön. Aber das war es dann auch schon.
Würdest du gerne wieder mehr Radio machen?
Ich glaube ja. Ich finde Radio, glaube ich, ganz wirklich.
Und ist
wirklich
es nicht
ganz,
so, dass
ganz
wenn
toll.
Du das kommunizierst, dass du morgen zwei E-Mails, die du ja nicht liest, aber übermorgen dann zwei Postkarten hast
bestimmt,
von Chefs, die dich einladen?
Ja, bestimmt. Aber Ich erlebe ja durch verschiedene Freunde und Freundinnen, die beim Hörfunk noch zu tun haben oder dort arbeiten, dass es nicht, dass natürlich auch schwierig ist. Also man ist dann auch ruckzuck in einem Dilemma. Also möchte man viele Menschen erreichen und eventuell sogar gefallen, was ich eigentlich nie so wichtig finde, aber erreichen und berühren, oder sagt man, nee, das ist jetzt die berühmte Nische, in der wir stattfinden, und das muss genügen, denn es muss Nischen geben, so wie es viele verschiedene Menschen gibt und verschiedene Geschmäcker. Da wäre ich ganz schnell, das würde ich alles zu sehr, zu rational alles angehen, und ich finde aber doch, dass das Radio ein ganz schützenswertes, tolles Medium ist.
Gwilym.
Oh Gott, das ist echt schwer auszusprechen, ne?
Ist es Gwilym?
Gwilym Simcock.
Dance heißt der Song.
Yes, der ist, aber der hat nichts mit Dance zu tun, weil es ein Pianist ist und er ist wirklich Hardcore-Jazz, aber der öffnet sich dann und wann doch so ein bisschen dem Populären, und den habe ich auch live erlebt und war verzaubert. Aber das kann man ganz gut hören, das ist nicht anstrengend.
Radio 1. Hörbar Brust.
Stellen Sie sich vor, Eva Mattes wäre heute hier. Was sehr schön wäre, sie war da. Sie können sich die Sendung mit ihr als Podcast anhören. So auch die Sendung mit Jürgen Flimm, Lars Eidinger, Christian Schwocho, Milan Peschel, Paulina Roginski, Christian Rach, Laura Tonke, Frank Delay, Anton Korbein, Flake, Ronja von Rönne und. Heute, na, wen haben wir denn heute da?
Was soll ich sagen?
Mach mal.
Ach, das ist ja bescheuert.
Ja, ja.
Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Situation von der wirklich seltsamen, rätselhaften René Zellweger. Auf einer Berlinale habe ich sie angesprochen.
Das ist nur eine Anmod jetzt, ne?
Ja, ja, aber ich werde meinen Namen nicht selber sagen. Aber weißt du warum? Und ich merke jetzt gerade, oh Gott. Ich merke jetzt gerade, wie unangenehm das ist. Da fragte ich sie, der Name klinge ja deutsch, Zellweger, wie sie ihn denn selber ausspreche. Die stand da neben mir, gefühlt minus 30 Kilo schwer nur, also im Minusbereich, so dürr und so zart, stand sie neben mir und sagte, I don't say my name. Und da dachte ich so, Mann, du blöde Kuh, sag doch mal deinen Namen. Also, Anke Engelke heiße ich.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Anke Engelke. Ich glaube, Liebesluder war der erste Film, in dem du dem klassischen Schauspiel gefrönt hast. Ne?
Sogar ein Kinofilm.
Von Detlef Burg.
Von und mit Detlef Burg und mit einem unglaublichen Ensemble. Da habe ich Matthias Matschke kennengelernt, der dann später bei Lady Gaga war. Ich habe das Gummibärchen.
Ja, und vor allem, das ist so ein Ekel, also das ist teuer gewesen. Nee, also eine Mischung aus Butter, Karamell und Limette. Finde ich schwierig, sehr schwierig.
Lecker, so, ist weg, alles klar. So. Bruno Cattomas hat damit gespielt, Annette Paulmann, tolle Leute waren dabei.
War das das erste Rausküssen aus dieser totalen Humorschiene? Du bist ja damals zur Wochenschau gekommen, als Nachrichtensprecherin erstmal. Ne?
Ja, weil der Produzent wusste, dass ich beim Radio auch ganz seriöse Meldungen oder Meldungen seriös vorlesen oder präsentieren konnte, musste. Und deswegen war ich prädestiniert, in der Wochenschau die Nachrichten vom Teleprompter abzulesen, ohne dass das stockte oder ohne dass ich über Formulierungen stolperte, die sowohl nachrichtenartig als auch lustig sein sollten. Da waren ja Pointen drin, aber es sollte trotzdem klingen wie eine Nachricht. Und dass ich dann Sketche spielte bei der Wochenshow, das ergab sich so. Das war, glaube ich, nicht so geplant, dass ich da lustige Sachen mache.
Es war super erfolgreich, aber ich kann mir vorstellen, dass du auch damals schon erleichtert warst, dass man dir die Chance bot, auf einem anderen Terrain mal zu punkten.
Nee, gar nicht. Ich hätte das, glaube ich, ich beginne vieles und denke mir, das mache ich bis an mein Lebensende. Ich glaube, Anke hat Zeit, würde ich immer noch machen, die Wochenshow würde ich immer noch machen. Ich würde auch in der Band noch singen, ich würde auch Ladykracher noch machen. Ich finde alles dann immer so toll. Irgendwann gab es den Punkt, an dem ich erkannt habe, das macht ja wirklich Spaß, was ich hier gerade mache, dass es erfolgreich ist. Hui, das ist aber auch schön. Es gibt andere Sachen, bei denen ich sehr früh erkenne, das gibt nichts, aber dann glaubt mir keiner. Das war bei der Anke Late Night so, 78 Folgen. am Schluss haben wir dann langsam so ein Selbstbewusstsein gefunden und haben so gedacht, oh, das ist ja doch schön und dann musste ich auch kein Stand-up mehr machen und so. Ich finde Stand-up so blöd, das entspricht mir überhaupt nicht. Das kann ich nicht, das will ich nicht, mag ich nicht. Da habe ich aber schon eigentlich gewusst, bevor ich es machte, das wird nichts. Und so gab es so ein paar Sachen, bei denen ich das gemerkt habe. Inzwischen habe ich auch den Mut und sag das und kommuniziere das oder werde ganz klar und sage, nein, das mache ich nicht, ich kann das nicht. Lasst es, es bringt nur Ärger und Trübsal und schlechte Laune.
Ich war mal in einer vergleichbaren Situation und konnte die beiden Gefühle nicht auseinanderhalten, ob mein Bauchgefühl mir schon ganz sicher sagt, es ist nicht das Richtige. Mhm. Oder ob ich mich einfach mit Händen und Füßen dagegen wehre, in so eine Herausforderung zu kommen. Ah. Denn das ist ja, neu dazulernen bedeutet ja auch, sich eben aus dieser Comfortzone rauszubewegen unter Umständen.
Und das ist gar nicht, ich überbrücke deinen Hustenanfall, das ist gar nicht beschränkt auf jetzt unsere Berufe hier in den sogenannten Medien. Ich glaube, das geht vielen Menschen häufiger so, als man das so denkt, dass sie vor Entscheidungen stehen. Und nur weil sie das nicht öffentlich tun oder das dann nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, für oder gegen das sie sich entscheiden müssen, macht es das nicht weniger bedeutsam und wichtig und fundamental menschlich. Aber das Problem kennt man, sich entscheiden zu müssen oder sich entscheiden zu dürfen, ein Angebot zu bekommen, ein Angebot auch selbst herzustellen und zu sagen, so, das würde ich jetzt gerne als nächste Aufgabe bewältigen. Ich dachte eine Zeit lang, oh Gott, das ist nur für mich so schwierig, weil es dann letztendlich in der Öffentlichkeit ausgebadet wird, für das ich mich entscheide. Aber es ist natürlich für jeden, für jeden schwierig zu entscheiden, ist das mein Bauch, auf den ich jetzt hören kann, oder habe ich einfach nur Schiss?
Nochmal kurz zu der Öffentlichkeit. Du würdest wahrscheinlich drauf verzichten, wenn du könntest, auf dieses Ganze drumherum.
Mhm. Ne? Und deswegen verstehe ich das auch, wenn Menschen sagen, wie kannst du denn das Fernsehen verdammen und sagen, es gibt so viel Unsinn im Fernsehen und selber Fernsehen machen. Kann ich total verstehen.
Ich wollte jetzt nochmal auf so eine, weil du so besonders gerne über dein Privatleben sprichst, aber ich glaube, das kannst du mir schon beantworten. Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn du jedenfalls innerhalb des Landes kaum jemanden kennenlernen kannst, der nicht schon in irgendeiner Weise von dir gehört hat. Ja. Also ist das traurig? Hast du dich damit arrangiert im Laufe der Zeit?
Ich kenne es ja gar nicht so anders, ne? Also ich kenne das gar nicht so anders. Das wurde immer mehr, aber ich kann dir nicht sagen, wann es so war, dass es mich überraschte, wenn jemand sagt, und was machst du beruflich? Und wer bist du? Ich weiß nicht, wann ich das nicht mehr.
Nee, das hast du ja wahrscheinlich nie gehört.
Deswegen bin ich ja wahnsinnig gerne im Ausland, wenn ich so wie so ein Tabula Rasa komme und es ist noch nichts beschrieben und ich kriege die Chance, toll zu sein oder blöd zu sein oder einfach so für den Moment bewertet zu werden und nicht für alles, was ich im Rucksack habe.
Und zu beobachten und nicht beobachtet zu werden.
Genau,
also das ist wahrscheinlich auch, stelle ich mir vor, ich meine auch das, was du in einem Interview, ich glaube mit Jörg Thaddeus, dass du, sag mir, wenn ich mich irre, dass du auch sagst, es ist für dich schwierig, auf Partys zu gehen.
Ja, habe ich bestimmt da erzählt. Das habe ich mich so wohl gefühlt. Ich finde übrigens alles privat, was ich hier erzähle. Also wenn du
sagst, ja, das finde ich auch. Ne? Das finde ich auch.
Das Privatleben, das ist nochmal so ein ganz anderes Ding. Aber natürlich ist es alles.
Es ist persönlich. Es ist sehr persönlich, genau, sagen wir so. Ne?
Ja, das habe ich Jörg auch erzählt. Dass ich das ein paar Mal zu oft erlebt habe, dass jemand sagt, das war so toll, dass du auf meinem Fest warst. Oh Mann, die hat hinterher nur über dich gesprochen und nicht über die Hochzeit. Und ich so, wie? Mm. Naja, die fanden das so aufregend, dass du da warst. Und die haben dich die ganze Zeit beobachtet. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich gemerkt. Aber ich wusste nicht, dass es so extrem ist, dass das so in Erinnerung blieb. Und gar nicht, weil ich mich toll verhalten hätte oder weil ich einen Gag nach dem anderen gerissen hätte. Das war einfach für die Menschen ein bisschen ungewöhnlich, dass ich da rumstehe und dass ich vielleicht befreundet bin mit jemandem, der da gerade feiert oder heiratet oder was auch immer. Das musste ich auch irgendwann mal verstehen, dass ich meine Freunde und Freundinnen mit meiner Anwesenheit in ihrem Leben, mit meinem Platz in ihrem Leben auch manchmal ein bisschen belaste. Aber ich habe super, super Freunde und Freundinnen, wirklich. Die kommen damit alle klar. Und die nicht klargekommen sind, die sind irgendwann auch verschwunden. Wahrscheinlich habe ich mich um die nicht mehr gekümmert oder die haben selber auch gemerkt, dass das nicht klappt. Aber ich habe einfach ganz viele Freunde und Freundinnen, die nicht, so viele sind es nicht, weil ich sehr großen Wert auf Treue lege und Beständigkeit, aber das sind einfach viele dabei, die nichts mit den sogenannten Medien zu tun haben und das ist total schön. Mhm. Aber die schicken mir dann trotzdem eine Einladung und sagen, auch wenn du nicht kommst, aber wisse, dass wir feiern und dass das toll wäre, wenn du dabei wärst und so. Aber das ist ein Deal, den haben wir miteinander.
Letztlich gibt es ja dann auch die Chance, dass die Leute dich kennenlernen und dann beim zweiten, dritten Mal bist du Teil, also du wirst immer noch jemand sein, der im Fernsehen
auftauchen. Irgendwie
muss ich ja
Menschen kennen,
ne?
Natürlich. Ja, genau. Ich lerne ja neue Menschen kennen, klar. Das passiert aber wahrscheinlich anders als bei Leuten, ja, die nicht deren Gesicht man nicht kennt.
So, jetzt wollen wir erstmal über Happy Burnout sprechen.
Ja.
Das Problem ist ja immer bei Filmen, die du machst oder die überhaupt Schauspieler machen, in denen sie Rollen verkörpern, da wird thematisch immer ganz gern so eine Brücke gebaut. Ja?
Ist das nicht also lustig? Vor allen Dingen liegt das ja auch schon ein bisschen was zurück, dass wir das gedreht haben und dann machst du die sogenannte Promotion für einen Film und da unterscheiden wir uns ja auch nicht von Musikern oder so oder von Architekten, die so lange geplant haben, aber schon längst 5 andere Gebäude gebaut haben. Nicht? Also das ist wirklich eine Krux, aber ich finde es total in Ordnung, weil ich ja so lange auch auf der anderen Seite saß und mit Schauspielern, Schauspielerinnen und nach wie vor das ja auch tue, wenn ich Interviews führe und die Fragen gewinne, dann auch fragen musste, erzähl doch mal, wie war denn das? Und dann mutet man denen zu, dass sie so weit zurückspulen in ihrem Gedächtnis, in ihrem Tagebuch und dann das rekonstruieren, was damals war.
Das musst du gar nicht. Du musst nicht rekonstruieren, was damals war. Also die klassische Frage wäre jetzt, Anke, du bist schon so lange dabei und du arbeitest so viel und du hast noch eine Familie. Hast du selbst schon mal das Gefühl gehabt? Und du kannst dir aussuchen, ob du darauf überhaupt antworten willst. Weil ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage überhaupt stellen wollen würde. Ich meinte einfach nur, das bietet sich immer an. Ne? Dann hast du einen Film über
du kannst ja auch über TTIP kannst du mich was fragen und über die Zustände.
Nee, weißt du, was ich ganz... Ich habe ja ein paar Interviews gelesen. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass du tatsächlich auch differenzierst, dass du sagst, dass nicht jeder Whistleblower automatisch ein Held ist.
Mhm.
Ne? Also das finde ich ganz gut, weil das wird ja gemeinhin gar nicht so gehandhabt. Jeder wird. Aber wir müssen erstmal über den Film jetzt
über sprechen. Happy Burnout. Naja, der Happy Burnout, da kann ich ein bisschen zu erzählen. Also... Ich bin so natürlich gar nicht an den Film rangegangen. André Erkau, der Leben ist nichts für Feiglinge gemacht hat und Winnetou ist so ein toller Regisseur, der hat ja auch seinen Cast nicht zusammengestellt. Wotan spielt die Hauptrolle, Wotan Wilke Möhring,
genau.
Julia Koschitz ist dabei, Kostja Ullmann, tolle Leute, der tolle Herr Wittenborn ist dabei, mit dem ich auch in Wellness für Paare...
Ist das mit den Verbrennungen, ne?
Oh, der
Solariumbesitzer, super.
Der ist
super.
So toll, den würde ich ja stalken, wenn ich ihm nicht schon gesagt hätte, dass ich da, ne, dann das macht ja das Stalken, ergibt ja nicht mehr so viel Sinn, wenn der andere das so weiß, dass man sich das vornimmt. André hat natürlich uns nicht danach ausgesucht, hat nicht sein Ensemble danach zusammengestellt. Wer kann vielleicht selber mal in der Situation gewesen sein, durchzudrehen oder eine Depression zu haben oder so. Da ging es ihm nicht drum und so war auch nicht mein Ansatz. Und doch wollte ich natürlich, weil ich eine Therapeutin spiele in dem Film, in einer sogenannten Burnout-Klinik, natürlich wollte ich vorher mich mehr in das Thema so reinbegeben, weil ich wissen wollte, wie geht die da so rum und wie sieht die aus und wie redet die mit Menschen und wie fühlt sich das an? Wie könnte sich das anfühlen, eine Therapeutin zu sein? Da gibt es Kollegen und Kolleginnen, die sagen, muss ich nicht wissen, muss ich nicht recherchieren, ich tue ja eh nur so. Und so wie ich mir das vorstellen könnte, so könnte es ja auch sein. Aber ich finde das manchmal ganz spannend, dann die Rechtfertigung zu haben, irgendwo hinzugehen, zu sagen, hallo, ich spiele demnächst das und das, könnte ich mal bei Ihnen ein bisschen hospitieren oder zuschauen oder was auch immer. Das mag ich ganz gerne. Das ist vielleicht noch ein Relikt aus meiner Journalistenzeit, vom Hörfunk. Ich habe in der Tagesklinik gesprochen mit einem Oberarzt. Ich habe mit Patienten und Patientinnen gesprochen. Ich habe viel gelesen zu dem Thema. Und schon ist das nicht wie in der Schule, aber wie während des Studiums, dass du dich in ein Thema reinkniest und weißt, irgendwann mache ich das Buch zu und dann kommt das nächste Thema. Das mag ich ganz gerne. Das mag ich ganz gerne. Aber um deine Frage zu beantworten, hatte ich schon häufiger die Situation oder ich war schon häufiger an einem Punkt, an dem ich sagte, warte mal, jetzt mal kurz anhalten, hier stimmt gerade was nicht. Ich drehe nicht durch und ich bin auch nicht todunglücklich und ich will auch nicht alles hinschmeißen. Und doch spüre ich dann und wann, nicht oft, aber spüre ich dann und wann, oh, jetzt mal kurz innehalten und überlegen, ob das gerade alles so für alle Beteiligten okay ist.
Hast du so Techniken, denen du die Geschwindigkeit versuchst zu drosseln, ob das jetzt Atmen ist, Yoga, mentale, deine Ratio ist das einfach, die dir dann hilft?
Ja, eben? Und ich bin Gott sei Dank, früher fand ich das doof und jetzt finde ich das ganz angenehm. Ich bin Gott sei Dank so ein bisschen lahm, nicht unbedingt faul, aber ich bin auch wahnsinnig gerne gemütlich und so dödelig und hänge irgendwo so ab und sitze irgendwo und glotze nur so rum.
Was interessant ist, weil ich glaube, mindestens die Hälfte deines Lebens, wahrscheinlich aber mehr Zeit hast du mit dem Propagieren von Disziplin oder zumindest dem Leben von Disziplin, glaube ich, verbracht, oder?
Ja, aber das ist natürlich auch so ein selektives Wahrnehmen und dann auch Wiedergeben, wenn du in Interviews liest, hui, sie ist so diszipliniert und so weiter. Das liest sich viel schöner als naja, vielleicht steht in einem Halbsatz, aber manchmal glotzt sie auch aus dem Fenster oder geht in, latscht im Wald rum. Aber es ist natürlich manchmal schöner zu lesen, hui, das ist aber mal echt eine Strenge. Schaut nur, wenn jemand erfolgreich sein möchte, sollte er diszipliniert sein. Ich glaube, das liegt näher, das dann so ein bisschen nach außen zu tragen. Das entspricht mir aber nicht unbedingt. Ah ja, okay. Also ich bin durchaus diszipliniert, aber ich bin auch echt eine faule Sau zwischendurch. Und das soll jetzt nicht kokett klingen oder oh, dann hast du aber echt viel Talent, wenn du das alles so geschmiert hinkriegst. Nee, ich arbeite dann halt auch, aber dann habe ich auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Und inzwischen kriege ich das auch gut hin, dann auch nicht in so einen Rechtfertigungszwang zu kommen und zu sagen, ja, jetzt lass mich doch mal entspannen. Nee, ich mache es einfach, ist ja auch gerade egal. Also wenn es mich nicht stört, so ein bisschen abzuhängen, dann mache ich es halt einfach. Und ich finde das jetzt total okay.
Ich möchte jetzt diese Aufgabe erfüllen und ein bisschen PR für diesen Film machen.
Ja, dann mach. Also pass auf, ich sag dir mal was. Ich glaube, das ist, man kann und sollte diesen Film anschauen, wenn man auch daran interessiert ist, rauszufinden, warum das denn mit den deutschen Komödien so schwierig ist.
Stopp, finde ich. Falsch? Ist überhaupt kein, nein. Ich weiß noch nicht mal, ob es eine richtige Komödie ist. Es ist auf jeden Fall, es hat ganz viele lustige Momente. Wotan Wilke Möhring ist ein Typ, der... Und das finde ich irgendwie fast am interessantesten, diese Figur, die sich vorgenommen hat, nie erwachsen zu werden. So. Also ich glaube, wir alle kennen so ein, zwei Leute, die das leben und die das auch so wahnsinnig propagieren. Also in dem Moment, wo mir jemand sagt, du, ich versuche auch irgendwie immer das Kind in mir aufrecht, bin ich schon weg, da kriege ich einen Knall. Also entweder man ist ein bisschen verpeilt und reflektiert das dann aber auch nicht. Oder man ist anders. Aber sich das vorzunehmen und so dieses Kindhafte in so Situationen rauszukehren, wenn es einem gerade zu Pass kommt, das finde ich ein bisschen komisch so. Wotan ist so jemand, der sich irgendwie so durchs Leben...
Schmarotzt.
Ja, aber auch, er hat ja auch das Gefühl, dass das so gespiegelt wird. Ne? Er ist freundlich zu allen und alle sind so freundlich zurück irgendwie. Das ist so ganz nett und dann irgendwann erschmarotzt sich, stimmt.
Aber ganz schön ist, dass er sich nicht in die Tasche lügt. Er ist sich dessen auch bewusst. Also natürlich macht er sich ein bisschen was vor, aber er weiß das auch. Er kriegt das auch. Er ist ja nicht doof. Also die Figur ist so an der Kante. Also man denkt, so ging es mir, man denkt dann zwischendurch mal, ja, aber du weißt doch schon, dass das nicht okay ist, wie du die Leute behandelst. Dass du jetzt... da bei der Tante übernachtest, nur weil du rausgeflogen bist bei dir. Merkst du nicht, dass die das auch merkt?
Was macht ihm Spaß? Also er hat jetzt nicht gleich ein schlechtes Gewissen oder so. Also er hat schon eine gewisse Moralvorstellung. Also wie wir jetzt so analytisch, wie klasse.
Vor allen Dingen ist er einfach nur ein Punk, verstehst du?
Er ist ein Punk, genau. Ja. Und das Schöne ist, ich finde es super, dass er es am Ende des Films immer noch ist.
Ja.
Ich war mir total sicher, egal was passiert, zum Schluss würde er, weil er sieht so scheiße aus. Er sieht schlimm, so schlimm aus.
Der hat auch echt gelitten mit der Frise. Ja,
er hat so einen hängenden Iro, so einen stumpfen, braunen, grauen, blöden, hängenden Iro.
Ja.
Und das zieht er durch.
Ja, das ist ja, da ist aber auch, das war ganz toll. Also das weiß ich noch, als wir drehten und dann in der Maske zusammen saßen und Herr Wittenborn seine Verbrennung da geschminkt bekam und ich meine, die strammste Frise aller Zeiten bekam, weil ich so eine Strenge haben wollte. Ne? Ich wollte streng aussehen. Und er war da mit seiner komischen Flopse da auf dem Kopf. Wotan ist ja, kennst du den?
Kennen würde ich nicht sagen.
Ist der toll, soll ich dir sagen? Das ist ein Spitzentyp. Mann, ich war so froh, mit dem Zeit zu verbringen. Man hat ja so, es gibt ja so Menschen, bei denen man sagt, oh, mit dem möchte ich einfach bitte mehr Zeit verbringen. Warum kann er nicht mein Nachbar sein oder oder mit mir immer im Zug sitzen? Und der ist so, man freut sich einfach über den. Man freut sich so. Und der ist so gut vorbereitet, der wirkt ja auch so ein bisschen schlönzig und ist auch, raucht Kette und so, ist aber einfach ein Spitzentyp, ist ein ganz interessanter Arbeiter, ist interessant, wie der arbeitet. Manchmal vergesse ich dann auch selber zu spielen oder selber krieg's nicht mit, dass ich dran bin, weil ich einfach die Kollegen so gern beobachte. Und bei Wotan ist das so. Der hat das mit der Figur sehr ernst genommen. Der Film bedeutet ihm unglaublich viel.
Also ganz kurz noch zum Plot. Ihm soll Hartz IV gestrichen werden und seine Sachbearbeiterin, die irgendwie ein Herz für ihn hat, weil er sich auch so... Frau Linde. Anyway, sie hat für ihn betrogen und er kriegt jetzt einen Attest und muss in diese Burnout-Klinik. Und dort begegnet er dir, der Frau mit diesem Strengen. Mhm. Und das ist eine schöne Rolle auch für dich, weil du konntest beides sein, fand ich. Du konntest so ein bisschen das sein, was man gerne an dir sieht und sich auch nicht davon lösen. Oder ich kann mich manchmal schwer davon lösen. Weil ich finde, dass du mich gut zum Lachen bringst und dann trotzdem hast du aber einen anderen Teil dieser Rolle noch.
Ja, ich mochte das auch gerne, dass ich wahrscheinlich so eine Strenge da mitbringe, die aber bei der man wirklich die ganze Zeit denken soll, hoffentlich klappt das auch, das kann doch nicht sein. Die muss doch ein Interesse an Menschen haben, an den Gefühlen anderer, die muss doch Interesse dran haben, anderen zu helfen. Ja, hat sie auch, aber sie muss ja auch gucken, dass sie als Autorität funktioniert und nicht die beste Freundin aller Patienten ist.
Happy Burnout mit Kostja Ullmann, Wotan Wilke-Möhring und Anke Engelke und noch vielen anderen guten Schauspielern. Kinostart ist jetzt am Donnerstag und wir verlosen 2x2 Karten. Wir müssen uns noch ganz schnell eine Frage ausdenken. Vielleicht, es gibt einen wunderschönen, ich nenne ihn jetzt Improvisationsfilm. Er ist es nicht ganz, aber er ist es ein bisschen Wellness für Paare, in dem du auch mitgespielt hast.
Und mochtest du den?
Oh, ich fand den gut. Mir hat der gefallen, total.
Super. Das ist immer ganz schwer für die Menschen, mit denen ich arbeite, dass ich sage, ich weiß nicht, ob der gut geworden ist. Dann verdrehen die schon die Augen. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht, wenn ich mal wirklich wenn mal wirklich was richtig schlecht geworden ist, dass die mir dann auch noch glauben, ne?
Sonst aber das ist ja sowieso subjektiv. Also ja. Es gibt mit Sicherheit auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Dieser Film hat mir super gefallen.
Und was ist die Frage?
Die Frage ist, was ist dein Mann? Welchen Beruf hat der Mann, mit dem du...
Super Frage. Sollen wir noch nennen, damit sie wissen, wonach sie gucken müssen? Sebastian Blomberg spielt meinen Lebensgefährten in Wellness für Paare. Und sein Beruf ist... Interessant.
Ja.
Skurril und interessant, ja.
Okay.
Du meinst auch,
Ja, genau.
Okay, alles klar, ja.
Gut, schicken Sie die richtige Lösung allerdings bitte nicht in Lautschrift, sondern ausgeschrieben in einer E-Mail an hörbar@radio1.de oder schicken Sie eine Postkarte an Radio 1. Die Adresse habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wenn Sie...
Die Frage ist echt schwer, Bettina. Dass nur Sebastian Blomberg und ich mitmachen, weil wir heiß sind auf die Tickets. Wissen das die Menschen? Da müssen die das in der Mediathek? Nee, das ist
das. Das kann man aber auch googeln, da bin ich ganz sicher.
Ja?
Ja.
Okay, cool.
Wenn wir zu wenig Dings bekommen, dann gehen Mariam und ich halt zweimal zwei Karten.
Ja, ja, es ist ein Spitzenfilm. Heavy Burnout, lohnt sich. Rein. Bums.
Okay, also hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie Ihren Namen und Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer in die E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. Die Zeit ist fast um. Karneval der Tiere machen wir jetzt. Wir
spielen das Aquarium jetzt daraus.
Das Aquarium. Oh, siehst du, wir haben gar nicht über deine Synchronstimme in Findet Dory gesprochen.
Ja, aber was soll ich denn dazu sagen?
Gar nichts, du musst dazu gar nichts sagen. Du bist der leicht verpeilte Fisch. Wir müssen also gar nichts zu sagen. Also, wir hören jetzt auf. Also, was spielen wir jetzt als letztes Stück von dir?
Ich arbeite mit einigen Orchestern zusammen in Deutschland mit dreien und mache immer wieder Familiennachmittage, Abende und präsentiere klassische Musik für junge Zuhörer und Zuhörerinnen, Kinder, Jugendliche, die sonst nicht unbedingt in klassische Konzerte gehen. Und natürlich ist so ein Klassiker der Karneval der Tiere, habe ich schon mehrfach gemacht. Und Peter und der Wolf und Hänsel und Gretel und so ganz tolle Sachen. Und Young Person's Guide to the Orchestra, Benjamin Britten, ganz tolle Sachen. Und aus dem Karneval der Tiere gefällt mir am besten das Aquarium.
Das hören wir jetzt. Mhm. Ich danke dir für die letzten 2 Stunden.
Danke.
Und viel Glück und viel Spaß bei allem. Und dass es sowas wie Anke hat Zeit wiedergibt. Weitergibt, was Neues, was wünschen Sie uns?
Die war schon perfekt, die Sendung. Ja. Das war echt, Anke hat Zeit, war so mit das Schönste.
Und besteht die Möglichkeit, dass das nochmal aufgenommen wird, dass das weitergeht?
Nee, ich glaube nicht. In der Konstellation war es schön und einige Teile passten dann irgendwann nicht mehr. Aber ursprünglich dachte ich, weil ja Helge Schneider die ersten beiden Folgen moderiert hat, Der Staffelstab werde weitergegeben. Helge hat Zeit und dann hätte ich gerne meine Reihe hätte ich gerne Helge hat keine Zeit, aber Anke genannt und als nächstes Helge hat keine Zeit, Anke auch nicht, aber Bettina.
Vielleicht geht's
dann hättest
weiter.
Du übernommen.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.